ARD.
Jagen macht mir persönlich und vielen anderen Jägern auch sicherlich Spaß, sonst würden sie es nicht machen. Schießen macht auch Spaß, deswegen gibt es ja auch Sportschützen. Der Schuss auf ein lebendiges Stück Wild. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass der Spaß macht. Ich würde es für mich verneinen. Trotzdem macht der Jagderfolg, der macht schon Spaß. Wenn man schießt, dann sollte man sich halt immer noch mal vor Augen führen, man beendet ja ein Leben. Das macht eigentlich nie Spaß. Also mir zumindest nicht.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Herzlich willkommen, liebe Fans von True Crime in Wald und Flur. Heute eine neue Ausgabe von 63 Hektar. Und es geht um dieses Thema. Tja. Nein, es ist nicht Musik, sondern es geht ums
Jagen.
Jagen, genau. Und da passieren sehr viele Kriminalfälle hier in unseren Wäldern und auf den Feldern. Darüber wollen wir reden. Nein, ernsthaft. Es geht wirklich um das Thema Landwirte als Jäger, Hobby, Trophäenjagd oder Naturschutz.
So sieht's aus. Wir kommen ja auch Weihnachten immer näher. Kuhlage, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt und hast irgendeine Wildwurst, Wildwurst gegessen?
Also ich dachte, Glühweinstände überfallen mit gezogener Flinte. Nein. Wildwurst, nee.
Nee.
Aber tatsächlich habe ich letztes Jahr einen Wildgulasch zubereitet.
Denkst du wieder, dass alle wissen wollen, wie dein Rezept war? Aber es interessiert immer kein Schwein.
Aber erstmal. 63 Hektar, der Podcast, der sich um Landwirtschaft kümmert. Und wir wollen ja, das wisst ihr, liebe Hektis, die uns so treu jede Woche, jede zweite Woche einschaltet. Wir wollen immer so ein bisschen vermitteln und die Augen öffnen für Themen der Landwirtschaft, aber auch für Themen der Verbraucher.
Wir wollen Brücken schlagen von der Landwirtschaft zur städterischen Bevölkerung. Wo wohnst du, Kuhlage?
In der Stadt.
Richtig. Und ich bin die Landwirtin. Ich komme aus der Nähe von Hannover, bin auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb groß geworden, habe auch Landwirtschaft studiert und ich freue mich, dass wir hier über die vielfältigsten Themen sprechen, so auch darüber, warum eigentlich so viele Landwirte auch gleichzeitig Jäger sind.
Ja, also heute geht's ums Jagen, aber erstmal hat Maja mir wieder hoffentlich eine kleine Rubrik mitgebracht.
Ja.
Ich finde, heute könnten wir angesichts unseres Themas die Rubrik umbenennen in Landmord.
Oh, du fängst schon wieder an, ne? Hier piekst ja schon wieder kritisch von der Seite.
Majas Landwort.
Okay, ich habe dir mitgebracht Wildverbiss. Was ist das?
Wildverbiss ist ein Begriff aus der Kieferorthopädie. Das ist, wenn, das ist euch, liebe Hektis, bestimmt schon mal aufgefallen in Tierdokumentationen oder wenn ihr schon mal in einem Wildpark wart oder so. Und ihr seht da die Tiere, die kauen ja immer so merkwürdig und haben dabei den Oberkiefer und Unterkiefer schräg übereinander. Und das ist ein weit verbreitetes kieferorthopädisches Problem bei Wildtieren. Und dem muss man natürlich dann begegnen mit kieferchirurgischen Eingriffen bei Wildtieren. Das ist alles Quatsch, ne?
Das ist alles großer, großer Quatsch. Aber ich finde es schade, dass wir kein Videocast sind, weil du hast es quasi fast vorgemacht, ja, gerade eben mit deinem selber schiefen Kiefer. Willst du nochmal ansetzen?
Nein.
Und nochmal probieren?
Also ich meine schon mal gehört zu haben, dass dieser Begriff zu tun hat mit Wildverbiss. Tiere essen im Wald Sachen, die sie nicht essen sollen, weil sie wachsen sollen. Richtig?
Es ist auch niedlich, aber genau, das ist die richtige Richtung. Wildverbiss, das meint, wenn Wild im Wald die jungen Knospen und jungen Triebe von Pflanzen abfrisst und damit sozusagen die Verjüngung vom Wald zerstört.
Ah.
Ne, weil so ein Rehwild zum Beispiel braucht am Tag circa 3 Kilogramm frische Kräuter, Gräser. Und wenn die im Winter zum Beispiel von Laub oder Schnee bedeckt sind, dann bedienen die sich an solchen jungen Bäumen, jungen Trieben. Und dann kann natürlich nichts Gesundes nachwachsen im Wald.
Okay.
Dass das natürlich einen Schaden im Wald hinterlässt, im Forst.
Darum wird es wahrscheinlich jetzt auch gleich gehen, wenn wir mit unserem Gast sprechen, ob der Eingriff des Jägers tatsächlich ein bisschen was daran ändern kann oder Einfluss nehmen kann und viele andere Themen mehr. Und am Ende dieses großartigen Podcasts gibt's wie immer eine zweite sehr lustige und wissenswerte Rubrik. Und ich bin gespannt, was Maja da für mich vorbereitet hat. Also unbedingt die Folge bis zu Ende hören.
Yes.
Ja, jagen. In einer Welt, in der in japanischen Labors Fleisch aus einzelnen Zellen gezüchtet wird, damit wir das Schnitzel aus dem Labor dann essen, sitzen immer noch Menschen in komischen grünen Klamotten auf Hochsitzen und ballern auf die armen Tierchen. Bisschen provokant formuliert.
Ja, wollte ich gerade sagen, noch nie wurde jemand so nett anmoderiert wie jetzt gerade. Herzlich willkommen.
Lennart Sobotka ist Landwirt und gleichzeitig Jäger. Ich habe das vergessen zu fragen, aber bist du bewaffnet hier oder müssen wir uns Sorgen machen?
Ich bin heute ganz in Zivil und unbewaffnet
angereist. Erzähl uns kurz ein bisschen was über dich. Du bist 32 Jahre, kommst aus der Nähe von Holzminden und seit wann hast du einen Jagdschein?
Ich habe den Jagdschein, nächstes Jahr sind es 15 Jahre, habe den im ersten Lehrjahr gleich gemacht, weil die Jägerprüfung oder der Weg dahin ist ja recht umfangreich. Bei der örtlichen Jägerschaft sind das dann immer so Kurse. Zweimal die Woche war das damals, unter der Woche je 3 Stunden. Und das ging von September bis Mai. Ende Mai ist die Prüfung und an den Wochenenden gerne dann auch 1 oder 2 zusätzliche Termine. Das Schießen fand dann immer Wochenende statt, Reviergänge mit den Förstern, die den Unterricht machen und so weiter. Also
man sagt dazu ja auch grünes Abitur, weil es wirklich einen absolut hohen Schwierigkeitsgrad auch hat und mehrere unterschiedliche Prüfungen. Welche Prüfungen gehören denn dazu?
Das sind ja unterschiedlichste Fächer, also von Wildtierkunde, Schießen hatte ich gerade schon gesagt, Jagdrecht, Brauchtum ist auch ein Punkt, da waren wir eben bei dem Signal. Also es gibt dann auch sicherheitsrelevante Signale, die sind auch tatsächlich dann ein K.O.-Kriterium. Also Hahn in Ruhe, Jagd vorbei. Hat nichts mit dem Hahn, mit den Hühnern zu tun, sondern mit dem Abzug früher mit dem Schlagstück, mit dem Hahn.
An der Waffe.
An der Waffe.
Ah.
Gibt's heute nicht mehr, nur noch beim Revolver. Wenn der eben ruht, nicht mehr bewegt wird, dann ist die Jagd vorbei. Und daher Hahn in Ruhe. Und das sind dann zum Beispiel sicherheitsrelevante Signale, wird aber heute eigentlich selten eine Jagd abgeblasen per Jagdhorn, sondern in der Regel Uhr oder WhatsApp.
Ich muss von Anfang an mal eins klar machen. Ich bin ja Pazifist und ich habe tatsächlich auch Zivildienst gemacht und wollte mit Waffen nie was zu tun haben, weil ich persönlich denke immer so, Dinge, die erfunden wurden, um andere Menschen, Tiere tot zu machen, will ich nicht in der Hand haben. So, jetzt frage ich mich bei dir natürlich, bei dir ist es ja offensichtlich anders. Wenn du mit 14 schon wusstest, du wirst Jäger werden, wo kommt diese Faszination, diese Leidenschaft dafür? War das schon immer klar oder haben dich deine Eltern irgendwie darauf gebracht, Junge, du bist Landwirt, aber du musst auch jagen?
Nee, also ich komme aus einem Nichtjägerhaushalt und ich mit 14 wusste ich es auch noch nicht, dass ich mal einen Jagdschein machen will. Ich glaube im Oktober, hatte ich gerade gesagt, ging der Kurs los oder im September und im Juli war ich das erste Mal mit einem guten Freund, der tatsächlich aus seiner Jägerfamilie stammt. Mit dem war ich auf dem Hochsitz und dann hatten wir gleich irgendwie eine Rotte Sauen, also Wildschweine, vor. Und das war so spannend irgendwie, das hat mich so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, so wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann kommt die Lehre, dann kommt vielleicht Studium oder sonst irgendwas. Jetzt ist doch ein ganz guter Zeitpunkt, um das mal anzugehen und die Prüfung zu machen, zu versuchen. Und so bin ich dann da einfach mal hingegangen und war also ganz unberührt vorher.
Ja.
Es ist ja aber auch so, du bist ja auch Landwirt, richtig? Bist ja auf einem landwirtschaftlichen Betrieb demnach auch groß geworden?
Ja.
Genau, und bei mir ist das ja auch so, ich bin ja auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und es sind hier nicht nur Ackerflächen, die wir dort haben, um Lebensmittel zu produzieren, sondern es ist ja auch irgendwo Lebensraum für Wildtiere. Und sobald du eben mehrere aneinanderliegenden Flächen hast, hast du auch dann damit eine Eigenjagd zum Beispiel.
Ah, okay, das musst du kurz erklären. Also nehmen wir mal, du hast eine mindestgroße Fläche als Landwirt, dann dürfte ich da mich sofort irgendwo hinsetzen und die Tiere, die da rumlaufen, jagen.
Du bist sogar in Deutschland verpflichtet dazu, dass wenn du in dem Fall, also in Deutschland ist es glaube ich ab 75 Hektar zusammenliegender Fläche, ist das ein bejagbares Gelände. Und dann bekommst du auch von Deutschland einen Abschussplan von Wildtieren, die du in einem gewissen Zeitraum erlegen musst. Und nicht nur das, du hast natürlich dann auch Verantwortung für das Revier, für die Jagd, musst sie hegen und pflegen. Und ich glaube, das kriegt man, wenn man auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß wird, mit in die Wiege gelegt und beigebracht. Und deswegen ist der Krass. Jagdschein nicht so weit entfernt.
Das ist jetzt echt etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Also Vater Staat sagt dir als Landwirt, Lennart, schieß.
Mir als Landwirt nicht unbedingt, aber wenn man eben Eigenjagdbesitzer ist, Eigenjagdinhaber, dann wird für diesen Eigenjagdbezirk auch ein Abschlussplan erstellt. Und den erstellt nicht der Grundbesitzer, sondern der wird erstellt. Und das geht zusammen mit den Behörden. Und das ist verpflichtend. Also eine Nichterfüllung kann eben auch zu Sanktionen führen, wenn ich den nicht vollschieße.
Also entweder man macht es selbst oder man holt sich jemanden, der es macht. Warum? Warum müssen denn die Tiere geschossen werden?
Es gibt ja in Deutschland eigentlich keine Natur mehr. Also naturbelassene Flächen.
Paradies kann man sagen, kein Paradies. Natur gibt's, aber das alles noch ja, so paradiesisch
kein,
ist.
Also kein Urwald oder ja, genau. Irgendwas in der ja. Art und Weise, mhm. Sondern es sind ja alles, also der Wald, den wir kennen, das ist ja auch, der wird in eigentlich vollumfänglich forstwirtschaftlich genutzt. Dadurch, dass der Mensch halt immer irgendwo in die Natur eingreift, so das ist eigentlich der Punkt. Es wird immer irgendwo eingegriffen und dadurch funktioniert das natürliche Ökosystem, so wie es in, sag ich mal, Kanada oder irgendwo in Russland, in den Gegenden, wo wirklich wenig Menschen und wenig Zivilisation ist, da funktioniert das ja alles noch, ohne dass da irgendjemand eingreift. Aber hier bei uns funktioniert es halt nicht mehr ohne einen Eingriff. Und wenn die Natur sich selber regelt, das kann sie natürlich auch, das ist aber dann mitunter auch unschön. Also dann steigen Populationen an und dann gibt es irgendeinen Seuchenzug oder irgendeine Mangelzeit und dann verendet das Wild oder die Tiere und sind es auch wieder weniger. Aber das ist halt nicht so romantisch, wie sich das der ein oder andere gerne wünscht.
Vielleicht können wir ja so ein bisschen mal gegenseitig mal ein bisschen aufzählen, was so die Vorteile vom Jagen sind, also was man damit bezwecken möchte. Du hast ja gerade eben schon erwähnt, einmal die Bestandsregulierung, also wie viel Wild überhaupt draußen rumläuft. Also die Wildpopulation in einem gesunden Rahmen zu halten. Dann hatte ich schon am Anfang einmal gesagt, durch das Landwort Wildverbiss, also Wildschäden zu vermeiden. Fallen dir noch weitere Gründe ein, die hier erwähnenswert sind?
Also ich denke, das Wildbret, also das Fleisch, ist halt auch einfach ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Und wir müssen ja die Wildbestände irgendwie künstlich regulieren, eben durch Abschuss. Da der Wolf ist, auch wenn er zahlreich genug wäre, dieses Bestandsmanagement, nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen unromantisch, erfüllt er halt auch nicht. Und Wildbret ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Und warum sollte man das nicht nutzen? Sehe ich zumindest als ganz großen Punkt an.
Ich würde da ganz kurz nochmal einhaken, weil das jetzt hier ansonsten so unwidersprochen hingenommen wird. Und habe mich da mal mit einer Professorin für Wildtierökologie unterhalten. Die kommt von der Uni Freiburg, heißt Ilse Storch. Und mit der habe ich mich darüber unterhalten, wie sie das denn sieht aus ihrer Warte. Ist das denn wirklich so? Muss man jagen? Und das hat sie mir gesagt.
Man muss nicht. Also was man muss und was man nicht muss, das sind immer menschliche oder gesellschaftliche Entscheidungen, das hat mit unseren Prioritäten zu tun. Und wenn Sie einen überzeugten Tierschützer fragen, dann wird er natürlich sagen, man darf nicht jagen. Und der an der Ausübung seines Hobbys interessierte Jäger wird natürlich sagen, ja, natürlich muss man jagen, weil er eine Rechtfertigung braucht oder das vielleicht auch so empfindet. Auch viele Förster oder Waldeigentümer, Waldbewirtschafter würden sagen, ja, man muss jagen, weil sonst der Einfluss durch Wildverbiss, also das Befressen von jungen Bäumen, zu große Auswirkungen auf die Waldverjüngung hat und somit waldbauliche und damit letztendlich auch wirtschaftliche Ziele nicht erreicht werden können. Auch der wird eben sagen, ja, man muss jagen. Also was man muss und was man nicht muss, hat sehr viel einmal mit Wertvorstellungen und dann natürlich auch mit wirtschaftlichen Zielen zu tun.
Das trifft ja so ein bisschen das, nämlich, ja, dass es die Meinung da auseinandergehen, ob das unbedingt notwendig ist und nicht. Und mich hat das Argument, die Population zu steuern, nicht wirklich überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Und Frau Ilse Storch, die Professoren eben auch nicht.
Zunächst mal ist wichtig festzustellen, dass Tiere auch ohne jagdlichen Zugriff nicht in den Himmel wachsen. Also wenn die Jagd einen wichtigen Einfluss gehabt hat, der bewirkt hat, dass die Tierpopulation in ihrer Dichte dauerhaft reduziert worden ist und man hört dann auf zu jagen, dann wird die Tierpopulation mit einem Wachstum reagieren. Also das werden mehr Tiere, die werden zunehmen, aber eben nicht ohne Ende, sondern irgendwann fangen diese Individuen in der Population an, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Das kann um Nahrung gehen, das kann um Nistplätze gehen etc. Und mit dem Größerwerden dieser innerartlichen Konkurrenz wird dann die Mortalität in dieser Population zunehmen und die Reproduktionsrate, also Geburtenrate, wird zurückgehen. Und das führt dann dazu, dass diese Population irgendwann nicht mehr anwächst, nämlich dann, wenn sie den sogenannten Tragfähigkeitsgrenze ihres Lebensraums erreicht hat.
Ja, also ob diese Tragfähigkeitsgrenze jetzt auch dem entspricht, was wir Menschen in dem Bereich dann für tragfähig halten, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt, ne? Aber wie gesagt, es gibt da auch andere Meinungen zu dem Argument, Jäger müssten da eingreifen.
Und die sollen hier sicherlich auch ihren Platz bekommen. Dennoch, finde ich, stecken wir ja eigentlich mittendrin. Wie Lennart ja schon gesagt hat, wir sind ja schon so kultiviert, alle unsere Wälder sind kultiviert und in der Betreuung von uns Menschen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man den Stöpsel ziehen kann und sagen kann, okay, wie sieht denn dann die Welt aus, wenn wir nicht mehr jagen? Wie sieht es mit der Verkehrssicherheit aus? Wie sieht es mit den Seuchen aus? Wie sieht es mit den Wildunfällen aus, mit den Lebensräumen? Also es wäre sicherlich spannend mal zu sehen.
Aber man muss vielleicht auch einfach mal unterscheiden zwischen den großen Waldgebieten und den Feldrevieren oder den Mischgebieten, so wie ich jage zum Beispiel in meinem Heimatrevier. Wir haben 15% Waldanteil ungefähr. Und auch an dem Wald, wir haben genug Felder da dran. Da ist Grünland im Wald, was auch nur sehr extensiv genutzt wird. Also da hat das Wild schon genug Esung und das kann sich da schon auch, denke ich mal, in einem guten Maße irgendwie satt fressen.
Aber sie kommen ja wahrscheinlich zu dir auf die Felder, weil es da, genau, weil das Buffet da ja noch ein bisschen leckerer ist, ne?
Ja, genau, doch auf die Felder, auch auf das Grünland. Aber eben trotzdem wird im Wald schon auch da verbissen, denn die jungen Triebe sind halt schon schmackhafter. Gerade Rehwild ist ja ein Konzentratselektierer, also das frisst nur die besten und jüngsten Triebe. An so ein verholztes Grasbüschel, was da irgendwie aus dem Winter noch übergeblieben ist und schon halb erfroren, da geht halt ein Reh auch nicht dran im Frühjahr, sondern wenn daneben saftige Knospen sind, dann werden die erstmal weggeknabbert und das ist halt schon dann problematisch, aber in den Gemischtrevieren ist das wahrscheinlich jetzt nicht so, dass das da die extrem großen Auswirkungen hat und wir müssen jetzt den Wald mit der Büchse retten. Anders sieht es in den großen Waldgebieten aus. Da gibt es halt kein Grünland oder keine Feldfrüchte und da hat der Verbiss dann halt schon deutlich größeren Stellenwert. Mhm. Die Bäume gehen sicherlich da nicht sofort ein oder kaputt, aber das Wachstum verlangsamt sich halt schon sehr, sehr stark. Also was ein Baum sonst in 2 oder 3 Jahren macht, wenn der regelmäßig verbissen wird, dann braucht er da 8 oder 9 Jahre für die gleiche Wuchshöhe.
Ja, jetzt haben wir viel über den Verbiss geredet, aber es geht ja auch um das Wild an sich. Also selbst das Wild kann ja auch krank sein und da hat der Jäger auch eine wichtige Rolle, nämlich sozusagen das Gesundheitsmonitoring zu schauen, welches Tier soll sich mehr vermehren, welches Tier müssen wir vielleicht auch erlösen. Es ist auch eine Vermeidung von Seuchen, wenn wir jetzt an die afrikanische Schweinepest zum Beispiel denken. Was hat der Jäger da für eine wichtige Rolle, das alles einzudämmen, damit es sich nicht ausbreitet?
Ja, aber kann er das sehen? Also ich meine, sitzt du auf dem Hochsitz und Entschuldigung, dass ich jetzt so flapp sage, aber so da hinten ist so ein Reh, das hustet dann.
Naja, man jagt schon danach. Es werden ja, so hart wie das klingt, Kitze werden auch bejagt im Herbst, Winter jetzt. Auch die Kleinen, auch wenn sie fürchterlich niedlich sind. Man würde halt nicht, dass eine Ricke 2 Kitze führt. Dann
nein,
würde man nicht das Starke schießen.
Okay, denn, und das kannst du sehen von so einer Entfernung?
Sieht es ja an der Entwicklung.
Ja, genau, man sieht es an der Entwicklung, am Körpergewicht, sage ich mal so. Wenn da ein bisschen Unterschiede sind, das kann man schon erkennen.
Okay, also im Prinzip so, wenn ich das richtig verstehe, so das, was ja auch so ein Predator macht. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Props haben für meine Fachwörter hier.
Kuhlage ist Landwort. Jagdwort.
Naja, das ist ja so ein Wolf oder so ein Großel. Normalerweise in einem funktionierenden Ökosystem würde das der Wolf machen. Der guckt sich ja die schwachen, kranken, alten Tiere aus und schnappt die sich, ne? Und das macht
jetzt muss er es aber nicht mehr machen, weil er kann ja einfach über den Weidezaun hopsen und uns alle Schafe einmal aufreißen.
Oh,
Maja
hat den Weg des Schmerzes gewählt heute. Sie will heute richtig Ärger haben. Über den Wolf reden wir mal anders, dezidiert.
Sagen wir schon sehr lange, ich bin bereit.
Aber tatsächlich ist das auch so ein bisschen, das heißt, du sitzt da und denkst irgendwie so, heute schieße ich mal ein Reh, sondern du sagst, okay, ich guck, welches heute geschossen werden muss.
Also man schießt eher das schwächere Stück, immer von klein nach groß, so sagt man sowieso. Sollte man denn mal mehrere Stücke erlegen, was aber, wird viel von geredet, aber es ist doch in der Praxis sehr selten. Und wenn ich zwei Rehböcke vorhabe und der eine ist 3 Jahre alt und ist so ein richtig stattliches Exemplar, sage ich mal, dann lasse ich den gerne ziehen und sage, Mensch, das ist einfach so ein, ja, da freue ich mich, wenn ich den im nächsten Jahr vielleicht dann in noch besseren Konditionen nochmal wiedersehe und der trägt halt zur Arterhaltung bei und den schwächeren, den würde man dann eher schießen.
Ah, okay.
Und Kulak, es ist ja auch nicht nur dieser eine Moment auf dem Hochsitz, sondern wenn du Jäger bist für ein Jagdgebiet oder ein Revier, dann sitzt du da ja mehrere Tage oder mehrmals in der Woche und schaust immer wieder aufs Tier und hast mehrere Male die Chance zu überlegen, ist hier ein Abschuss nötig oder eben nicht.
Also 4 Ansitze kann man so vielleicht im Schnitt sagen, bis es zum Schuss kommt. Das ist eigentlich so eine recht durchschnittliche Quote, würde ich mal sagen.
Okay. Darf man Tiere so anfüttern im Wald? Also darf man die anlocken, wenn man die schießen will?
Man darf nicht füttern. Es gibt ein Fütterungsgebot und ein Fütterungsverbot. Das heißt, gefüttert wird nur in Notzeiten. Also ich wüsste nicht, wann mal Notzeit war. Das ist auch offiziell, wird dann offiziell vom, ich glaube, vom Landkreis bekannt gegeben. Und dann dürfte man füttern, also im großen Stil füttern. In den Alpen ist das ein bisschen verbreiteter, weil da ja, da wo das Rotwild zum Beispiel sonst da fressen würde im Winter, da fahren ja die Skifahrer. Deswegen wird da ein bisschen mehr gefüttert. Und bei uns, ansonsten ist Füttern verboten. Was ich darf, ist Kirren, sagt der Jäger. Das sind dann kleinste Mengen. Ich glaube, die Grenze ist irgendwie bei 3 Kilo oder sowas ähnliches. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber das sind halt kleine Mengen, die dann eben an irgendeiner Stelle ausgebracht werden. Und dann hofft man, dass da mal irgendwie, in der Regel geht es dann um Wildschweine.
Okay.
Also das Rehwild irgendwie gekirrt wird oder irgendwelche, das gibt es eigentlich nicht. Aber bei Wildschweinen, ja, da wird das schon praktiziert.
Ja, hast du diese Dinger bei dir zu Hause an der Wand hängen? So ja. Hirschgeweihe?
Hirschgeweihe eher weniger, weil ich halt nicht in Rotwildgebieten jage. Aber das Reh hat ja ein Gehörn, kein Geweih.
Ja.
Und Rehgehörne, die behalte ich. Also es ist halt auch ein Andenken. Und das ist ja, man bringt ja dem Wild Achtung entgegen. Und für mich ist es so, dass das ein Teil davon ist. Also
Widerspricht sich das in deinen Augen?
So habe ich es zumindest noch nicht betrachtet. Also, weil ich dachte, na, Trophäenjäger, die schießen das Tier ab, weil sie scharf sind auf die Gehörnung. Gehörn oder Geweih. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn man jetzt sagt, ich schieße das Tier sowieso und gleichzeitig nehme ich das Geweih mit, um dem Tier da jetzt nochmal so eine Ehre zu erweisen oder so. Ist das so?
So, doch, so kann man es sagen.
Okay.
So ist es eigentlich.
Ich finde, das hat auch irgendwie etwas von Ansehen und würdevoll.
Oder man hat ja mal so die Vorstellung, so ein Jäger sitzt im Wald. Jetzt bist du Landwirt und das ist ja wahrscheinlich kein Wald. Du hast ja auch eine große Fläche bei dir zu Hause. Sitzen auch manchmal Leute und schießen Tiere?
Ja, wir haben unsere Eigenjagd verpachtet. Also wir haben eine Jägerin, die sich dann darum kümmert. Und zu kümmern gehört eben Hege und Pflege. Und du kannst uns jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer erzählen, was da eigentlich an Aufgaben alles dazugehört.
Wenn man wirklich ernsthaft ein Revier betreibt oder managt oder sich darum kümmert, dann geht das schon deutlich über den Schuss hinaus. Und ja, ob das jetzt beim Niederwild ist, also Niederwild ist ja denn Hase, Fasan, Rebhuhn, das Reh zählt auch noch mit zum Niederwild, oder eben bei den Sauen, bei den Wildschweinen oder dem Rot- und Dammwild. Irgendwie am Ende hat man ja eine gewisse Verantwortung oder so ein gewisses Verantwortungsgefühl auch für das Revier, in dem man jagt und versucht eigentlich dem Wild auch was Gutes zu tun, denn Tierhaltern geht das, denke ich, generell so. Ein Schäfer will irgendwie für seine Schafherde, der will auch, dass es denen gut geht, auch wenn er die Wolle verkauft und die Lämmer schlachtet, dann will er aber trotzdem, dass es denen gut geht und ein Pferdehalter will das für sein Pferd und ein Milchviehhalter, der will auch, dass es seinen Kühen gut geht und so ist es am Ende, denke ich, mit einem Jäger oder unter den Jägern auch, dass die schon irgendwo, dass das Wild Ruhe haben soll, dass das gute, also Einstände, wo es sich eben zurückziehen kann. Wir jagen zum
Beispiel. Dafür sorgst du?
Ja, wir jagen zum Beispiel bei uns im Wald so gut wie nicht. Zum Beispiel nicht auf Sauen, weil wir haben eben Feld und Wald und wenn die Sauen im Wald sind, dann machen die keine Probleme. Die sind eher Nützlinge für den Wald. Die graben den Boden um und dann kann wieder was, kann Baum keimen da. Und im Feld, da wird gejagt. Und im Wald.
Weil sie da auch Schaden hinterlassen.
Genau, im Feld können sie halt auch Schaden machen und ziehen da in die Ackerkulturen und fressen da und müssen sie ja auch, ist ja auch irgendwo in Ordnung. Das heißt, ein gewisses Maß, ich persönlich toleriere auch immer ein gewisses Maß, weil irgendwo müssen die halt auch mal hin und fressen. Und ich führe ja keinen Feldzug gegen das Wild und will es ausrotten, sondern ich will ja nur meinen Teil für mich entnehmen, also
ja.
Fleisch, was ich für mich selber oder eben an Freunde, wie auch immer, was da weitergegeben wird. Aber man führt halt keinen Feldzug dagegen,
okay.
Sondern das Ziel ist ja nicht die Ausrottung.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Lennart sitzt da oben auf diesem Holzturm, wie nennt er das?
Hochsitz.
Kanzel. Und ich meine, du kannst ja nicht auf gut Glück da tagelang sitzen. Wie stellst du denn sicher, dass dir da irgendwann mal was vor die Flinte kommt?
Naja, das hat damit zu tun, wie gut man sein Revier eben kennt. Ja, das Wild hat einen Rhythmus, so dass irgendwann keut es wieder, hatten wir jetzt schon mehrfach. Und wenn es nicht wieder keut, dann will es halt irgendwann ruhen oder fressen. Und wenn es fressen will, dann geht man halt zum Beispiel beim Rehwild jetzt an irgendeinen Platz, wo die eventuell zum Esen dann austreten. Und das ist dann, sitzt man in der Regel nicht im Wald, sondern wir bei uns sitzen dann an der Feldkante. Und da sind die Chancen dann etwas besser. So.
Aber du bist jetzt keiner von denjenigen, die da andere Leute mit so orangen Westen ausstatten und was weiß ich, mit so Lärm, Trompeten, damit die
das
dann...
Das sind unterschiedliche Jagdarten.
Ah!
Also entweder der Einzelansitz ist ja über das ganze Jahr hinweg eigentlich oder wird über das mehr oder weniger ganze Jahr eben unter Berücksichtigung der Jagd- und Schonzeiten wird der Einzelansitz praktiziert. Das heißt, ich setze mich irgendwo hin und hoffe, dass dann da auch eben irgendwas vorbeikommt. Und das mit den orangen Westen und dem an die Bäume klopfen, das ist dann eine Drückjagd. Treibjagd findet im Feld statt auf Hasen und Fasane und eine Drückjagd findet im Wald statt auf Reh, Wildschwein.
Die werden dann rausgetrieben und dem Jäger vor die Flinte. Machst du das auch? Hast du das schon mal gemacht?
Das ist...
Grundlage, das mache ich auch. Das kann ich auch ohne Jagdschein machen. Also ich kann diese Person, die da in den Leuchtfarben durch den Wald läuft, sind sogenannte Treiber und auch ich treibe manchmal das Wild durch den Wald. Damit hast du Probleme, ne?
Damit habe ich ein riesiges Problem, weil ich würde ja im Traum nicht daran denken, mir so eine orangene Weste anzuziehen und da rumlaufen, wo ich weiß, da sitzt irgendwo einer auf dem Hochsitz und schießt jetzt hier gleich. Also
die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass was passiert. Sonst würden da nicht so viele jedes Wochenende in Deutschland und der Welt unterwegs sein.
Aber das ist noch ein anderes Thema, das kommt nicht so oft vor. Das machst du jetzt nicht so oft, Lennart, ne?
Im Winter ist das schon recht regelmäßiger.
Wäre das eine mehr akzeptiert als das andere. Also beides ist ja organisiert und zu beiden, also Jagdarten, muss man einen Jagdschein besitzen, wenn man jetzt Schütze ist und ein Gewehr dabei hat. Und du lernst ja bei der Jagdprüfung ganz genau, in welcher Schießrichtung, in welchem Winkel, wie weit der Abschuss ist. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Regelungen zu. Deswegen lernt man das ja auch teilweise 2 Jahre, dauert, glaube ich, so ein Jagdschein, wenn man jetzt nur einmal in der Woche hingeht. Also das ist Wahnsinn, was man da alles an Wissen mitkriegt. Und deswegen ist das nicht so willkürlich, wie du dir das vorstellst.
Ja, also so wild west, wie es jetzt sich vielleicht angehört hat, ist es tatsächlich nicht. Also man hat dann auch nur in der Regel da einen sehr kleinen Bereich, in dem man schießen kann, weil man eben wirklich sehr genau darauf achten muss, dass Kugelfang, so heißt das dann, und das ist in der Regel, oder ist nicht in der Regel, sondern Kugelfang ist nur der gewachsene Boden, heißt es immer, also Erde und nicht irgendwelche Bäume oder Büsche oder irgendwas anderes als Hintergrund, das ist nicht ausreichend, sondern ich muss schon festen Boden dahinter haben, in dem die Kugel dann, wenn sie eben durchgeht oder daneben oder durch, also in der Regel fliegen die auch durch ein Stück Wild, die bleibt ja nicht stecken, die Kugel im Wildkörper, sondern geht in der Regel durch und dann muss die in der Erde landen, damit sie eben nicht irgendwohin weiter fliegen kann.
Wie weit kann so eine Kugel fliegen?
5 Kilometer ungefähr, meine ich.
Wow. Okay, krass. Ja, trotzdem, das mit diesen Drückjagden, Treibjagden, ich sag mal, im Sinne der Fairness muss ich ganz ehrlich sagen, Punktabzug für die Jäger, weil ich mache jetzt ein bisschen Spaß. Aber ganz ehrlich, ich find's fair, dass du da stundenlang auf dem Hochsitz warten musst, bis da mal was kommt und nicht nachhilfst mit Lärm machen und so.
Die Quote bleibt aber auch bei der Drückjagd. Also nur weil da irgendwer durch den Wald läuft, ja, heißt das nicht, dass man deswegen automatisch dann jeder zig Stück Wild, sondern ich habe, glaube ich, diesen ganzen Herbst mehr oder weniger in eine Röhre geguckt.
Ich will jetzt mal einen ganz sensiblen Punkt ansprechen. Du hast vorhin einen Moment geschildert, wie du das erste Mal auf dem Ansitz warst oder auf dem Hochsitz und diese Rotte gesehen hast. So. Und das wird dir ja wahrscheinlich heute immer noch gehen. Und dann hast du dein Gewehr in der Hand. Jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ist da auch ein bisschen Spaß mit dabei?
Also ich würde es jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Zusammengefasst kann man vielleicht, also jagen macht mir persönlich und vielen anderen Jägern auch sicherlich Spaß. Sonst würden sie es nicht machen und da ihre gesamte Freizeit und auch viel Geld, denn am Ende ist es immer ein Zuschussgeschäft, also da verdient niemand Geld mit. Das würde niemand machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Der Schuss an sich, Schießen macht auch Spaß, deswegen gibt es ja auch Sportschützen. Mir persönlich macht das auch Spaß, wenn ich auf dem Schießstand bin. Das ist, ja, es macht einfach Spaß. Das ist wie für den anderen Motorradfahren oder eben schnell Autofahren. Der Schuss aufs Wild, auf ein lebendiges Stück Wild. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass der Spaß macht. Ich würde es für mich verneinen. Trotzdem macht der Jagderfolg, den man erzielt, der macht schon Spaß. Aber wenn man schießt, dann sollte man sich halt immer noch mal vor Augen führen, man beendet ja ein Leben. Also auch wenn jeder, der sich irgendwie die Wurst im Supermarkt kauft, dafür wurde ja genauso ein Leben beendet. Aber das ist halt ganz unbewusst. Und in dem Moment ist das ja schon sehr bewusst, wenn ich ein Stück Wild erlege, wenn das verendet, diesen Moment, wo es verendet, das Stück Wild, das dauert nur ganz, ganz wenige Sekunden in der Regel, wenn man alles richtig macht. Das macht eigentlich nie Spaß. Also mir zumindest nicht. Mag sein, dass der ein oder andere das anders empfindet, aber der Teil ist immer eigentlich, mit Spaß kann man das überhaupt nicht beschreiben. Und wenn man dann an das Stück kommt, dann ist es eigentlich mehr so ein bisschen irgendwo Ehrfurcht oder so eine gewisse Rührung, die dabei ist.
Ja.
Aber eben der Spaß kommt hinterher. Also wenn man kann sich dann schon freuen über so eine Geschichte, aber...
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also man könnte ja auch irgendwie so dem Schlachter unterstellen, er hätte Spaß daran, das Bolzenschussgerät anzusetzen. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht davon ausgehen. Guter Punkt, aber ich finde, auch darüber müssen wir mal reden. So, ne? Weil es gibt doch Leute, ja, die sagen...
Ich finde, dadurch, dass du sagst, dass es Spaß macht, drückst du es so sehr in die Ecke, dass es ein reines Hobby ist. Und damit, keine Ahnung, setzt du es so gleich wie mit, weiß ich nicht, Golfen, Fußballspielen oder so etwas in die Richtung. Aber dabei, finde ich, geht es eher so in die Richtung wie eine ehrenamtliche Feuerwehr als Vergleich, weil du hast gleichzeitig auch damit noch einen Auftrag, eine Verantwortung gegenüber jetzt zum Beispiel deinem Lebensraum Natur, den du pflegst und hegst, gegenüber dem Wildtier. Also ich finde, es ist eben nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch eine verantwortungsvolle Rolle, die man da übernimmt.
Ja, und am Ende ist es wahrscheinlich so, dass du nichts anderes bist als ein Landwirt, der jetzt Tiere zum Schlachten züchtest. Nur, dass du es halt in Freiheit aufwachsen siehst und dann irgendwann totschießt, um es zu essen.
So kann man es zusammenfassen.
Versuch mir diesen Moment mal zu beschreiben. Also wie läuft das ab? Also du hast ein Gewehr und du entschließt dich, heute gehe ich auf die Jagd. Kann man das einfach so entscheiden oder gibt es auch jemand, der sagt, heute darfst du nicht?
Wenn man selbstständig oder wenn man ein eigenes Revier hat, gepachtet oder eine Eigenjagd, dann gibt es da nicht unbedingt jemanden, der einem das verbieten kann. Es sei denn natürlich, der Abschussplan sieht es nicht mehr vor. Den hatten wir kurz erwähnt.
Was könnte da drinstehen?
Wenn schon genug erlegt wurde.
Okay, dann, und gibt es auch so Schonzeiten? Also,
natürlich, genau.
Ja?
Im Normalfall, um jetzt beim Reh zu bleiben, das Reh wird vom 1.4. bis zum 31.1. bejagt, zumindest das männliche Reh, der Rehbock.
Kannst du gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, was auf deinem Abschussplan draufsteht? Alles?
Ja, also die.
Damit das Geschlecht ist fest. Die gar nichts mit Jagd zu tun haben.
Genau, der Abschussplan sieht Geschlecht vor, also männliche, weibliche Stücke in gleicher Anzahl, logischerweise. Und eigentlich sollte man den Hauptabschuss in der Jugendklasse oder in der Jugendklasse machen. Also immer möglichst junge Stücke entnehmen, damit eben die dann weiter wachsen, beste Voraussetzungen haben sozusagen. Also 80% in der Jugendklasse, sagt man eigentlich.
Ah, okay.
So, also Frischlinge bei den Wildschweinen versucht man eigentlich hauptsächlich Frischlinge zu schießen, eben einfach, damit die Population gleich am Anfang klein gehalten wird und nicht erst auf ein hohes Niveau kommt oder auf einem hohen Niveau irgendwo dann sich nicht mehr gut entwickeln kann oder irgendwas.
Okay.
Ja.
Wenn ich jetzt losgehen wollen würde, dann, wenn der Abschussplan es hergibt, dann ist halt noch, wann ist die Schonzeit? Eben, habe ich gerade eine Schonzeit oder eben nicht?
Gibt es geschützte Arten?
Genau, die sowieso nie bejagt werden. Das ist halt, wenn es keine Jagdzeit gibt, das ist ja alles geregelt. Es gibt für alle Wildarten, die bejagt werden dürfen, gibt es auch eine Jagdzeit. Und wenn es keine gibt, dann sind sie ganzjährig geschont. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Es gibt jagdbare Arten oder eben nicht. Und von den jagdbaren Arten gibt es dann auch wieder welche, die sind ganzjährig geschont. Und wenn man jetzt einfach wieder beim Reh bleibt, wir haben den 1.4. bis 31.1. Vor Jahren war es der 1. Mai bis zum 15. Oktober. Und wir halten es bei uns im Revier so, dass wir den Rehbock nur in der Zeit vom 1. Mai bis zum 15. Oktober bejagen. Weil wir der Meinung sind, dass es ausreichend ist und weil wir einfach für unser Revier, wir haben nicht so viel Rehwild, dass das, wie gesagt, wir sind Großteil Feld. Mhm. Die machen bei uns nicht die starken Schäden. Diese Ausweitung der Bejagung kommt eigentlich aus den Forsten, aus den Forstbetrieben. Da kann ich im Winter deutlich besser jagen, weil halt einfach keine Blätter auf den Bäumen sind. Da kann man dann auf einmal 100 Meter gucken und nicht mehr nur 10 im Wald. Das macht es natürlich deutlich einfacher.
Ja.
Und da die Forstbetriebe halt auch einen gewissen Personalmangel haben, weil die Förster können ja nicht alles selber schießen, die machen das dann auch mit Gästen. Deshalb wird der Rehbock bei denen auch im Winter bejagt. Wir haben diese Notwendigkeit nicht und wollen einfach ein bisschen mehr Ruhe dem Wild gönnen. Und deswegen sagen wir, 1. Mai bis 15. Oktober reicht.
Und zur Ruhe gehört auch die Nachtruhe. Also man darf auch nicht nachts jagen.
Sauen, Wildschweine können auch nachts bejagt werden. Alles andere, für alles andere Wild gilt in Niedersachsen Nachtjagdverbot. Eine Stunde nach Sonnenuntergang ist.
Mhm.
Aber auch beim Rehwild zum Beispiel kann man halt auch gar nicht mehr erkennen, was es ist im Dunkeln. Also eine Sau, da wurde ja dann auch ein Frischling, der ist schon deutlich zu unterscheiden von, wenn der mit einer Bache kommt, einfach von der Größe her.
Wie komme ich eigentlich an Wildbret ran? Also gibt es irgendwie, kann ich da irgendeinen Jäger ansprechen oder mal so am Hochsatz anklopfen und oder einen Zettel ranmachen? Hallo, wenn hier mal wieder geschossen wird, ich hätte gern was ab.
Also ich glaube, da kann man jeden Jäger drauf ansprechen. Ansonsten gibt es auch professionelle Wildfleischversender. Das ist dann auch heimisches Wild, sage ich mal, ein lokales Produkt. Oder Wildhändler, das ist inzwischen ja auch alles irgendwie ein bisschen professioneller geworden, sage ich mal. Aber wenn man einen Jäger kennt, dann kann man den sicherlich ansprechen und der wird einem ganz bestimmt auch gerne mal ein Stück Wild zukommen
lassen. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz auf die ethische Debatte kommen und dann lasse ich uns auch damit in Ruhe. Aber es gibt ja wirklich so Tierschützer, die es wirklich ganz ernst meinen und euch wirklich nur Spaß am Töten unterstellen und die sagen, das ist alles Quatsch, ihr habt einfach nur Bock, da Tiere abzuballern. Was würdest du denen sagen?
Also für mich ist es immer erstmal die Frage, ob jemand vegan oder vegetarisch lebt, wenn er das nicht tut. Eigentlich muss man dann auch so konsequent sein und sagen, vegan. Wenn er das nicht tut, dann kann ich den schon gar nicht mehr ernst nehmen. Über was diskutieren wir dann? Also in seinem Namen und in seinem Auftrag werden Tiere gehalten, Tiere geschlachtet, Nutztiere genutzt. Und dann unterstellt er irgendeinem Jäger oder einem Jäger, dass er ein Sadist ist und den Spaß am Töten genießt. Also das ist, und wenn jemand jetzt wirklich vegan lebt, dann ist das für mich in Ordnung und dann respektiere ich das auch und muss dem auch nicht erzählen, wie lecker ich einen Wildschweinbraten finde. Aber ich für meinen Teil sehe das halt anders und die natürliche Ordnung ist ja auch eine andere. Also wenn wir zu einem Pflanzenfresser gemacht worden wären, dann hätten wir ja mehr Mägen. Dann würden wir hier auch mit malenden Unterkiefern sitzen und wiederkäuen in den Pausen. Tun wir aber nicht, sondern wir sind alles Fresser. Und da gehört eben auch tierisches Eiweiß mit dazu und das finde ich in Ordnung. Aber es muss halt nicht nur, man muss nicht nur davon leben.
Ja.
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, dass du nochmal die Leute daran erinnerst, dass eigentlich jeder, der im Supermarkt ein Stück Fleisch kauft, auch irgendwo abdrückt. Er sitzt dafür zwar nicht mehr auf dem Hochsitz, aber in dem Moment, wo er es auf dem Kassenband legt, ist er auch dafür in der Kette verantwortlich, dass am Ende da ein Landwirt Tiere hält, zum Schlachter fährt und das hoffentlich in bester Verantwortung, mit bestem Gewissen und Wissen, deswegen ja auch in unserem Falle hier als Jäger ein Jagdschein, wo wahnsinnig viel Wissen dazu gehört. Und ja, entweder man macht es eben mit gutem Gewissen oder man muss die Konsequenz ziehen und dann auch kein Fleisch essen.
Guter Punkt. Konsequent sein, das betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern dann wahrscheinlich auch seine Haustiere, ne?
Das auch. Das ist kommt dann auch nochmal mit dazu.
Ja,
wenn man für die dein Katzenfleisch kauft und eine Hundedose, ne,
ja,
dann kannst du immer noch selbst schön Veganerin sein, aber
passt dann auch nicht zusammen.
Ja, und von spannend. Artgerechter Haltung sind die Haustiere dann ja vielleicht auch entfernt.
Ja, das, ich meinte das mit der Ernährung. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, wieso, ich finde doof, was die Jäger da machen, weil die machen Tiere tot und dann kaufe mein Hundefutter aus der Dose, wo Fleisch drin ist, von Tieren.
Ja.
So, das geht nicht. Also man muss da schon konsequent sein und ehrlich gesagt Verantwortungsbewusstsein und du machst jetzt auf mich nicht den Eindruck eines wild gewordenen Waffennarren, der da Spaß daran hat, die Tiere reihenweise abzuballern. Und deswegen ist das für mich auch so ein Learning in dieser Podcast-Folge. Ja, also wenn es darum geht, ein Tier zu schießen, was in freier Wildbahn gelebt hat, um es dann zu essen, so, dann ist das für mich persönlich, meine persönliche Meinung, okay, dass das andere sehen aus ethischen Gründen, ist auch völlig in Ordnung.
Und ich finde, wenn man da mal die Tierwohlaspekte mit reinholt, was einem ja so wichtig ist, Weidehaltung, dass die Tiere draußen sind, so natürlich wie möglich.
Mhm.
Also da schneidet ein Wildfleisch eben am besten ab.
Darüber wollen wir jetzt auch nochmal reden, das Wildfleisch. Was machst du damit? Wird das wirklich verwendet?
Ja, das wird alles von irgendjemandem aufgegessen, nicht alles von mir selber. aber also das gibt es nicht, dass irgendwas nicht gegessen wird. Und das ist auch vielleicht so ein Punkt, die Trophäenjagd hatten wir drüber gesprochen. Selbst wenn man das Rehbockgehörn oder das Hirschgeweih oder irgendwas an die Wand hängt, dann wird der trotzdem aufgegessen. Und da ist für mich dann auch ein Punkt erreicht, ich könnte oder würde nichts totschießen, was dann nicht auch aufgegessen oder verwertet wird.
Wir müssen eine Sache noch klären, Frau Mokwitz. Ich spreche dich jetzt mal mit deinem Nachnamen an.
Ja,
weil sich viele Leute wahrscheinlich fragen werden, Mokwitz, Mokwitz, Mokwitz. Den Namen habe ich schon mal gehört im Zusammenhang mit Jagd. Ja, müssen wir der Transparenz halber, glaube ich, mal aufklären, ne?
Wir haben eine Nachricht bekommen.
Ja.
Und da fragt uns jemand, ob ich etwas mit der Präsidentin vom ZJEN zu tun habe, ob ich mit ihr verwandt bin.
Was ist ZJEN?
Es ist der Zentralverband der Jagdgenossenschaft und Eigenjagden in Niedersachsen.
Mhm.
Und die haben über 3500 Jagdgenossenschaften und Eigenjagden, die da Mitglieder sind. Und die setzen sich für Jägersinteressen ein.
Ja.
Und meine Mutter ist die Präsidentin, das kann ich jetzt an dieser Stelle gerne zugeben und deswegen ist bei uns natürlich das Thema Jagd am Essenstisch in der Familie oft präsent und mit meiner Mami kann man da richtig gut drüber reden und diskutieren, die ist total belesen und...
Spannend. Gut, dass wir das mal geklärt haben, aus Transparenzgründen.
Kuhlager, hast du ein Fazit für uns, wenn du jetzt dem Jäger, dem Lennart, da ein bisschen zugehört hast? Was ist jetzt so deine Meinung zum Thema Jagen in Deutschland?
Ja, wie sage ich es jetzt? Ich muss da sehr persönlich werden.
Das wäre schön hier in diesem Podcast, wenn du einmal persönlich
wärst. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich persönlich habe damit kein Problem. Ich habe gelernt, zumindest am Beispiel von Lennart, Jäger sind verantwortungsbewusste Menschen, die das Ökosystem im Blick haben. Die gucken, dass es ihrer Jagd und dem Wald und dem Feld gut geht, dass da so alles im Einklang ist. Die passen auf, dass es den Tieren gut geht, auch denen, die sie nicht bejagen. Auf der anderen Seite schießen sie Tiere tot. Das finde ich jetzt erstmal nicht so schön. Aber wenn sie sagen, sie machen das und es ist schmerzlos und es geht schnell und es läuft nach Regeln ab und das Tier wird dann verwertet und gegessen, sage ich, bin ich fein mit.
Okay. Ja, mein Fazit ist auch dazu. Ich kann auch andere Meinungen dazu akzeptieren. Hätte ich jetzt auch gut akzeptieren können, wenn du immer noch sagst, ich sehe es immer noch als reines Hobby. Dann muss ich das so hinnehmen. Mir war nur wichtig, dass man auch raushört, dass man vor dem Tier, vor dem Leben Respekt hat und Ehrfurcht hat. Und ja, das habe ich wieder, ich wiederhole mich, dass man Verantwortung trägt für sein Revier.
Also, ich glaube, ich komme irgendwann mal mit und setze mich mal daneben und gucke mir das mal an. Man muss sich vielleicht manchmal auch ein eigenes Bild davon machen.
Ich weiß ganz genau, was du machst. Immer gerne. Wenn ein Tier kommt, dann machst du, ja genau.
Hau ab!
Renn um dein Leben!
Vielen, vielen Dank, Lennart, dass du uns so bereitwillig Auskunft gegeben hast und auch mit so ein paar, ja, kritischen Fragen und so ein paar Anwürfen von mir umgegangen bist.
Find sehr gerne.
Lass uns nochmal auf die Hektipost schauen, oder?
Ja, gerne.
Hektipost.
Okay, ich habe eine Nachricht mitgebracht, die bezieht sich auf unsere Folge, die wir aufgenommen haben zum Thema Depression und Burnout, die uns ja selber total bewegt hat. Und da hat uns jemand geschrieben, hallo Maja, in Klammern, wir sollten uns duzen, wie ihr es ja im neuesten Podcast angeregt habt. Finde ich sehr wichtig, dass uns hier bitte alle duzen, es ist hier ein sehr enges Verhältnis, was wir mit euch Hektis haben. Hochachtung, dass ihr ein so schweres Thema wie Burnout und Depressionen behandelt habt. Ein großes Lob, wie ihr das gemacht habt. Ein Thema, das Betroffene extrem belastet und trotzdem in unserer Gesellschaft ignoriert wird. Hut ab. Und Kulage, ich glaube, genau deswegen haben wir es gemacht. Es ist immer so ein unangenehmes Thema, wo man nicht oft und gerne drüber spricht. Jeder, der davon betroffen ist, gerade hat Schwierigkeiten, damit offen umzugehen. Und umso wichtiger, dass wir das hier mal thematisiert haben und eben nicht ignorieren.
Verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes, wie übrigens auch alle Infos und Recherchequellen zu dieser Folge.
Ich habe noch eine Frage von Eva bekommen. Sie schreibt, ich habe beim Hören der Erklärung zum Netzmagen mich gefragt, wie die Kuh nach dem Hochwürgen, in Klammern, da muss es doch auch ein Wort geben, das nicht nach Kotzen klingt, das wiedergekaute Gras in den Netzmagen bekommt und nicht in den anderen bringt. Schluckt sie dann anders?
Ne,
wir
Frage.
Haben ja darüber gesprochen, dass die
Kann man
Kuh
das in einem Satz beantworten?
Mehrere Mägen hat und ich kann es ganz klar beantworten, die Kuh muss nicht anders schlucken. Es ist etwas, was sozusagen unterbewusst passiert. Das ist ein Verdauungssystem und ein Transportmechanismus, der da ganz automatisch vom Körper der Kuh geregelt wird. Also es ist nichts, was sie selbstständig entscheidet. Und es geht um diesen Speisebrei, der dann genügend verdaut ist, genügend fermentiert ist, dass er in den nächsten Magen kommt.
Kühe sind schlauer als Menschen.
Gut.
Okay, und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik.
Ach was.
Ich möchte in dieser Rubrik dich ja immer ein bisschen überraschen mit Neuheiten aus der Branche. Und ich habe jetzt mal hier eine Knaller-Headline mitgebracht. Die heißt Cannabis für Nutztiere.
Bin ich sofort dafür.
Abstimmung, ja, bist du dafür?
Na klar.
Okay.
Die soll nochmal Spaß haben.
Da geht es um Brasilien. Und zwar hat dieses Land jetzt eine neue Regelung, dass in der Tiermedizin Tierärzte jetzt auch cannabisbasierte Medikamente den Tieren verschreiben dürfen. Und das soll natürlich zur Entzündungsminderung führen und zu anderen positiven Effekten. Bin ich mal gespannt, ob wir uns davon was abschauen können.
Ach was,
mhm.
63 Hektar gibt's ja hier in der ARD Audiothek, das wisst ihr ja. Wenn ihr schon mal da seid, dann hört doch mal unbedingt rein in einen anderen Podcast, der sehr, sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Und zwar heißt dieser Podcast Die Jagd. Die Folge ist vom Podcast Das Wissen von SWR Kultur. Und auch in dieser Folge geht es auch nochmal sehr tief in das Thema Jagd und was das für die Umwelt, für die Tiere und für die Landwirtschaft bedeutet. Gibt's in der ARD Audiothek. Einfach mal reinhören.
So sieht's aus. Cool, Lager. Ich bedanke mich, Lennart. Ich bedanke mich auch bei dir.
Ja, und wir verabschieden uns mit einem
"63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.